Pro Kontra Blick Podcast. Sport, harte Diskussionen zwischen mir und einem Spezialist für harte Diskussionen, Emanuel Gysi, eben der WR-Spezialist. Er sorgt für kontroverse Gespräche. Was haben wir heute? Wir haben eigentlich über die Lara gut reden. Wir zeichnen am Dienstag auf. Leider ist das Rennen wegen Nebel verschoben worden. Dann tun wir uns auf den SCB konzentrieren. Super Bowl, Bundesliga. Dort hat es einige Dummschwätze rum, haben wir festgestellt. Und Baseball-Profis haben ein Problem mit ihren Bällen. Bis gerade.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. Da sind wir. Eine neue Woche und immer noch keine Weihen habe ich bekommen. Nachdem wir letzte Woche ausführlich davon geredet haben, was du tolles backst, habe ich jetzt schon jeden Morgen ein darauf gehofft, dass ein Päckchen Weihen im Briefkasten auftaucht oder irgendein Kurier kommt und mir so eine feine Aprikosenweihe bringt. Ja, noch falsch gehofft, ohne oder mindestens erfolglos gehofft. Traurig aber wahr. Nützt aber alles nichts. Wir haben gesagt, wir machen heute einen schnellen Podcast. Das habe ich gesagt und dann hast du mich ausgelacht. Jetzt weiss ich nicht. Wenn wir es wenigstens probieren, einen kurzen.
Unbedingt.
Angeblich haben die Leute im Homeoffice weniger Zeit zum Podcast zu hören, weil sie logischerweise nicht pendeln. Oder wenn sie pendeln, dann von der Küche in die Stube und ins Schlafzimmer und wieder zurück. Und darum weniger gelost wird. Ich weiss nicht, ob das stimmt, aber es wird an und für sich wäre es der Versuch wert, sehr, sehr kurz und knapp zu bleiben an unserer Stelle. Probieren wir das und knallhart ein, sofort.
Mit dem SC Bern.
Der steht im Göpfinal, hat im Halbfinale vom letzten Schweizer Göpp für mindestens absehbare Zeit, nachdem man den ja gekillt hat, was wir beide ein bisschen schade finden. Der SCB steht im Göpfinal, hat Servet geschlagen im Penaltyschiessen und ist jetzt, was? Kann noch Titel gewinnen dieses Jahr, obwohl man angeblich ja alles falsch macht in diesem Club.
Verkehrte Welt.
Völlige Fehleinschätzung.
Ja, ich glaube, der Göpp ist einfach der Beweis dafür. Oder das Resultat im Göpp ist der Beweis dafür, dass im Göpp jederzeit alles möglich ist. Die Binsenweisheit darf man wieder einmal bemühen.
Das habe ich überrascht.
Nein, so ist der SCB ja nicht. Die Mannschaft ist nicht so schlecht, wie sie im Moment da steht in der Tabelle. Nur ist die Meisterschaft da wirklich ein anderes Vehikel. Ich glaube, dort kann man vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen, weil man auch nicht mit dieser Erwartungshaltung umgeht. Es wird nicht mitzählt. Man ist schon im Halbfinale gewesen. Aber lustig wäre, wenn der SCB den Göpp auch noch mal gewinnen würde. Gibt ein bisschen Zustuf. Der SCB ist ja eigentlich der Haupttreiber dahinter, dass der Göpp gekillt wird. Marc Lüthi mit seiner Wankelmut. Einmal findet er es gut, dann wieder schlecht, je nachdem, wie es ihm gerade so geht. Ich finde es einerseits gut, dass der SCB wieder mal ein positives Resultat vermelden kann. Vielleicht gibt ihm das ein bisschen Schwung. Es wäre schon gut für unsere Liga im Moment, mit vor allem Problemen rundum, Zukunftsplanung, Reformen abgesehen, dass der SCB wieder ein bisschen in Gang kommt, dass man, wenn dann die Playoffs so gespielt werden, wie man es geplant hat, dass man den SCB dort dabei hat und dann nicht muss als Erster quasi ausscheiden, was ja der Fall wäre, wenn er Letzter wäre, dann das wäre also wirklich ein unübliches Szenario für den Club, dass er innerhalb von 2 Jahren so weit runterfällt.
Ja, gut, also eben, jetzt so schnell so weit runtergefallen, das ist, ich finde es noch relativ kompliziert. Das ist, erstens ist es eine trümmelige Saison auf sämtlichen Ebenen. Wenn man den SCB anschaut, sowieso. Also da haben wir nicht nur die diversen Verschiebungen und Quarantäneabschnitte, sondern auch Turbulenz in der Führungsetage, die damit verbundenen Diskussionen, wo am Schluss noch irgendwelche gesellschaftlichen Entwicklungen eine Rolle spielen, mit der ersten Frau, die man angestellt hat als Sportchefin. Das haben wir an dieser Stelle plattgewalzt bis zum geht nicht mehr, müssen wir nicht auch noch einmal machen. Wenn man die Match schaut, also klar, die Mannschaft hat Schwankungen drin zum Teil, die sehr überraschend sind, aber du hast es vorhin angedeutet, also der SCB ist nicht letzt oder zweitletzt, ist nicht die schlechteste oder die zweitschlechteste Mannschaft, nicht einmal, wenn es nach dem geht, was gezeigt wird. Das Jahr auf dem Eis. Möglicherweise ein bisschen am Underachieven, wenn man sich anschaut, was man auch, wenn man das Kader gesehen hat, mindestens Anfangssaison, wo dann Gaëtan Haas zum Beispiel dabei war, was man sich dort erhofft hat. Aber also, es ist, ich glaube, es haben sehr viele Leute sehr grosse Freude und finde es relativ lässig, dass der grosse SCB resultatmässig jetzt vor allem dermassen unterdürren muss. Eben, dann verliert man gegen Rapperswil, stellt sich dort zum Teil tatsächlich blöd an, hat nachher aber ein Match, das sehr eng sein, wo genauso gut in diese Richtung könnte kippen, wo man jetzt kann sagen, gut, die musst du dann halt gewinnen, wenn eine Spitzenmannschaft sein willst, ist mir klar. Hat aber auch niemand behauptet vor dieser Saison, der SCB sei eine Spitzenmannschaft. Also ich würde sagen, wenn alles normal läuft, das meine ich ernst, dann ist Bern diese Saison eine vernünftige Playoff-Mannschaft. Jetzt ist sehr viel gegen die Mannschaft gelaufen. Chiba in Föhnen Foul tatsächlich nicht für Bern gesprungen. Und dann kommt nachher...
Es kommt das Glück noch ins Spiel.
Ja, das Glück ist doch relevant in einem Sport wie Eishockey. Das weißt du wahrscheinlich noch besser
als ich. Glaube nicht an das.
Okay, das ist ja keine Glaubensfrage. Es geht wieder um Tatsachen, um nichts als um die Realität.
Glück ist eine Tatsache.
Ja, logisch. Ob du Glück hast oder nicht ist eine Tatsache. Du kannst,
Also ist es Glück, wenn ein Böck am Pfosten geht?
Selbstverständlich.
Und nicht ins Goal. Ja, geht es doch nicht um Präzision. Also wenn ich präzise schieße, dann geht der Böck rein. Wenn ich nicht präzise schieße, geht er am Pfosten. Was das Glück damit zu tun hat, verstehe ich nicht. Ich glaube eher, dass bei dieser Mannschaft einfach merkst, und das ist wieder ein Zitat aus dem Reich von der Binsenweisheiten, dass halt in einer Firma oder in einem Club Führungsschwäche sich bis in die unterste Ebene aber widerspiegelt. Und all die Turbulenzen, wie du sie angetönt hast, im Führungsstab mit drei verschiedenen Sportchefs, die man jetzt im Kader hat, man hat auf der Payroll, man hat zwei Trainer, die man noch zahlt und so weiter, das färbt sich alles auf die Mannschaft ab. Das ist logisch, das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Das ist ja so. Wie sich es denn genau äußert, wie viele Punkte man deswegen verliert, das lässt sich wahrscheinlich nicht quantifizieren. Aber es sorgt ganz sicher für Unstimmigkeiten und Unsicherheit. Und wenn die Mannschaft nachher so wankelmütig auftritt, einmal bringt sie keinen Goldstand, lässt aber auch wenig zu, dann gibt es eine Pause, dann kommt sie zurück, dann gibt es plötzlich viel Goal auf beiden Seiten. Es deutet eben darauf hin, dass die Mannschaft gar nicht gefestigt ist und nicht weiss, um was es geht. Wie spielen wir genau? Wo sind unsere Stärken, unsere Schwächen? Und auch kein Trainer hat, der das offensichtlich kann zementieren, dass man die Stärken und die Schwächen eben so einsetzt, dass sie einem zu Punkten verhelfen am Schluss. Und in einem Cup-Match ist es ganz etwas anderes. Da ist vielleicht der Druck weg und Befreiung taucht plötzlich auf. Es ist ja nur ein Match. Wenn wir den verlieren, wird uns niemand etwas vorwerfen. Man war fast ein bisschen der Underdog gegen das Game, das doch, sage jetzt mal, in der Meisterschaft recht erfolgreich, solid und attraktiv spielt.
Ja, das war man definitiv gewesen. Ich glaube, von dem hat man tatsächlich, ich glaube, da sind wir uns einig, da hat man definitiv profitiert. Selbstverständlich spielt Glück eine Chance, ob in den Pfosten bereichen oder nicht, weil ich ja nur bis zu einem gewissen Grad kann beeinflussen, wie zum Beispiel der Böck gumpet unmittelbar, bevor ihn bereichen, ob ich korrekt kann einschätzen, wie er rotiert, ob allenfalls der Goalie einen guten Tag hat oder nicht, der versucht dazwischen zu gehen, oder ob die Scheibe noch abgelenkt wird. Da gibt es ganz, ganz viele Variablen, die auf in einem Spiel, wo auf Achtung jetzt ganze...
Gut, aber du redest jetzt...
Jetzt kommt,
du redest jetzt von dir, dass du um so einen Böck, der trudelt, nicht triffst. Das ist klar, aber ein Profi kann das eben einschätzen.
Nein, sonst würde man ja mehr
Goal. Ja, genau. Spricht aus Erfahrung. Wie viele Mal bist du auf der blauen Linie gestanden, wenn ein Pass für den Direktschuss kam? Null Mal.
Gestanden schon.
Klappt, das ist das Problem. Wenn so ein Verteidiger zum Beispiel auf der blauen Linie, der kann genau einschätzen, wenn der Böck trudelt und bringt dann den Schuss immer noch aufs Goal. Das ist kein Zufall. Das hat mit Glück nichts zu tun. Das ist pure Erfahrung und einfach Können.
Aber gut, du setzt es ja...
Pures Können.
Gerade beim Schuss von der blauen Linie setzt es ja bis zu einem gewissen Grad auf einen Faktor Glück. Weil die Wahrscheinlichkeit so klein ist, dass er von dort aus reingeht, dass du hoffst, dass noch einer dazwischen
geht. One-Timer-Slapshot geht es nicht um Glück, da geht es darum, dass die Scheibe auf das Goal geht. Wenn die Scheibe einfach auf das Goal geleitet wird mit einem Schlenzer mögliche Ablenker. Heute geht es dann darum, dass man es möglichst geschickt macht. Und dann hängt es davon ab, wie gut sind die, die vor dem Goal stehen und dem Goal in die Sicht nehmen oder die Scheiben ablenken. Aber ich rede jetzt von einem Schuss, der soll ins Goal und nicht am Pfosten. Dann kann ein Verteidiger auf der blauen Linie ziemlich genau sagen, wo der Schuss hingeht. Der wird dann wahrscheinlich nie reingehen, außer er ist so hart und präzise geschossen und nach einem Querpass, dass der Goalie gar nicht mehr herkommt. Aber auch dort ist ja das Fenster für die Scheibe dermaßen klein, dass es eben ein Profi genau muss abschätzen muss. Lohnt sich das überhaupt oder nicht?
Aber
mit Glück hat das nichts okay. zu tun.
Da werden wir uns wahrscheinlich nicht einig, aber das ist
nein,
wahnsinnig überraschend
das in einer
Kontroverse. Weil ich dort
ja eigentlich auch weiss, dass nur einer von uns zwei kein Recht hat.
Du meinst wahrscheinlich einfach den Falsch. Aber da können wir, ich weiss nicht, da, ich gehe davon aus, dass also die Masse hinter mir
steht. Aufgrund von deinem Erfahrungsschatz als Hockey-Profi, sag jetzt einmal, glaube ich eher nichts, was du mir erzählst.
Das ist das Play-the-Game-Argument, wo ich... was war das? Der Scottie Bowman hat wie viele NHL-Match gemacht und ist nachher der grösste Trainer von der... Ja, weiss auch nicht, mindestens Neuzeit geworden.
Trainer? Ich will auch nicht Trainer werden. Ich will einen Böck treffen auf der blauen
Linie. Nein, sag einfach. Aber es war, glaube ich, jemand, der ein bisschen Ahnung hatte. Nicht, dass ich das jetzt für mich würde in Anspruch nehmen würde. Aber ich glaube...
Machst du jetzt aber irgendwie... Vergleichst du Äpfel mit Birnen?
Äpfel mit Orangen, wenn schon. Wir sind ja im Reich von der nordamerikanischen schiefen Parabeln. Aber ich weiss nicht, das ist immer, ich finde es immer ein lustiges Totschlagargument, wenn man sagt, ja, ich habe gespielt und du nicht.
Ja, gut. Ja, aber da geht es jetzt darum, bei einem One-Timer abzuschätzen, wie ich die Scheibe treffe. Und da muss ich gar nicht prahlen damit, aber das habe ich gemacht. Also weiss ich doch, um was es geht und du offensichtlich nicht.
Selbstverständlich.
Also versuche ich einfach zu illustrieren, um was es dort geht. Wenn das pures Glück wäre, dann könnte es ja jeder.
Es hat nie jemand von purem Glück geredet, auch nicht im Zusammenhang mit dem SCB, was ja eigentlich das Thema wäre.
Von der Diskussion. Aber ob eine Scheibe reingeht oder nicht,
dass das ein Faktor Glück
ist, dass sie geschossen worden ist. Und wenn einer Zeit hat oder schauen kann und dann das Goal trifft oder nicht, dann hat es nichts mit Glück zu tun.
Das stimmt. Wenn er Zeit hat und kann schauen kann, dann absolut. Aber das ist ja im Profisport, das kann ich dir als langjähriger Profisport-Zuschauer sagen, häufig nicht der Fall, dass man so viel Zeit hat und kann schauen.
Das kann wenn man so fast viel
Zeit
jeder,
hat und könnte schauen, dann kann es fast jeder.
Also gerade der Erfahrungsschatz hat jeder, der zuschaut. Du bist nicht allein.
Eben siehst du. Sag mal schnell, ist jetzt der SCB gut oder schlecht?
Der SCB ist so gut, wenn er in der Tabelle da steht.
Gut, dann sage ich, es ist besser. Ich sage, er müsste eigentlich etwa 8 sein oder so.
Plus ja, was er müsste und was nicht, ist wieder etwas anderes. Das ist hypothetisch.
Genau.
Das ist so gut wie das Resultat.
Darum dort ist kommen meine Stärke
insofern nicht irrelevant, weil es einfach irgendetwas widerspiegelt. Und das ist, wie viele Punkte man hat. Das kann man Punkte direkt anschauen oder Punkte pro Spiel. Und da sieht es meistens nicht gut aus, was nicht heisst, dass es nicht viel besser werden kann. Hat ja mit dem nichts so. Vielleicht gibt der Göpp-Erfolg auch Auftrieb und man findet die Selbstsicherheit, die man zwischendurch verloren hat, die findet man wieder. Und dann gehen die Böcke vielleicht auch rein, weil man damit mehr Selbstvertrauen schiesst und nicht mehr nur aufs Glück angewiesen ist.
Ein schöner Abschluss.
So schön
ein schöner Abschluss von dem Thema Super Bowl. Apropos Glück. Ich weiss nicht, wie viel Glück dort im Spiel war. Ich weiss auch nicht, wie viel gesehen hast du davon? Was ich kann sagen, das Resultat. Tampa Bay gewinnt und beweist, dass ich keine Ahnung von American Football habe, mit 31-9 gegen Kansas City. Tom Brady, das ist die grosse Schlagzeile, zum 7. Mal den Super Bowl gewonnen, ist damit erfolgreicher als jedes Team. Also es gibt keine NFL-Franchise, wo sieben Titel geholt hat. Das ist sozusagen seine eigene Richtgrösse geworden, der Herr Brady, der Nacht auf den Montag. Wie gross, aber dieser Frage müssen wir geschwind nachgehen, wie gross ist er denn jetzt? Ist er der grösste für immer? Footballtechnisch, ich glaube, sonst ist es nicht relevant.
Footballtechnisch, ja, schön gesagt. Ja, wer soll denn das noch erreichen? Ich glaube, das ist, wird mindestens auf 50 Jahre ein Ziel sein, das sich ein Haufen stecken, aber keinen erreichen will. Ich glaube, es wird in der Zukunft auch nicht mehr so einfach sein, so viele Super Bowls zu gewinnen, weil die Liga wird eher ausgeglichener, habe ich das Gefühl. Es wird immer mehr junge Quarterbacks geben, die ähnlich wie Patrick Mahomes sehr flexibel sind und eigentlich jede Facette von dem Spiel beherrschen. Und es wird wahrscheinlich auch Bewegung geben, richtig normaler Schub, defensiver spielen. Wenn man das gesehen hat, Tampa Bay, Defensive, wo die Offensive Line von Kansas City also mehr als nur im Griff hatte. Gott, es sind ein paar Spieler rausgefallen dort, aber die haben sie nie fertig gebracht, ihren Quarterback so zu schützen, dass es in der Pocket mal Ruhe gehabt hat. Was der Patrick Mahomes auch sehr gut kann, das Laufen aus dem Druck raus. Aber nachher sind alle tiefen Passwege gedeckt gewesen, also hat er müssen laufen selber oder riskante Pässe spielen. Und ich glaube, das ist ein Rezept, das verhebt. Aber dass Tampa Bay das tatsächlich kann, das ist, glaube ich, schon ein bisschen eine Überraschung gewesen. Also die wahnsinnig stark Defensive und Tom Brady hat gemacht, was er hat müssen machen. Wahnsinnig außerordentlich, da hat er schon viel besseres Spiel gezeigt. Aber er hat auch Empfänger gehabt, Passempfänger, zweimal den Gronk, einmal Antonio Brown. Und genau das gemacht haben. Wir sind in einem Spielzeug gestanden ist, schnelle Träge, der freien Raum gesucht. Aber das Schlimme finde ich eigentlich, das Kansas City mit, ich weiß nicht, 50.000 gelbe Flaggen und ich glaube 95 Jahre Strafe, nur schon in der ersten Hälfte, sich selber eigentlich aus dem Spiel genommen hat. Aber die Frage ist, ja, Tom Brady wird wahrscheinlich nie übertrumpft werden. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich weiss es nicht. Die Frage ist, was die Richtgrösse ist. Also 7 Titel, das wird, ja, das ist jetzt auch, es ist heute der Podcast von der Binsenweisheiten. Das ist eine immense Zahl, wenn man sich überlegt, wie viel es muss zusammenpassen, dass ein Team einen Super Bowl gönnt. Ja, ist wahrscheinlich die Teamsportart, wo am wenigsten, wo der Einzelne, paradoxerweise, wenn man jetzt über einen Einzelspieler reden, die ganze Zeit, der Einzelne relativ wenig Einfluss hat. Irgendwie 53 Mann Kader. Logischerweise ist der eine wichtiger als der andere. Und beim Brady kann man wahrscheinlich auch sagen, dass sein Einfluss grösser ist als der von anderen Quarterbacks, weil er einfach auch mit sich so eine Art, ja, es ist so doof, das Siegergehen zu bemühen. Aber mindestens Wissen darum, wie es funktioniert, mitgebracht hat. Und wahrscheinlich eine andere Autorität hat als jemand, der, keine Ahnung, als der Jameis Winston, der der letzte Quarterback ist von Tampa Bay vorher, der sehr talentiert war, aber offensichtlich die einzelnen Teile nicht so können zusammensetzen und vor allem nicht können sagen, du, ich habe das im Fall 6-mal schon erfolgreich gemacht, den Super Bowl gewonnen. Ich glaube, das ist in Brady sein ganz grosser Einfluss gewesen, diese Saison.
Da ist jetzt das Play the Game, das die Erfahrung, die er hat, das, die ist jetzt da plötzlich wichtiger Play als das Glück.
The Big Game. Ja. Aber was man darf sagen...
Interessant, Wankelmut wie beim SCB.
Überhaupt nicht. Was man darf sagen, ist, das Glück, das Tampa Bay hatte, ist ja tatsächlich, dass die Offensive Line von Kansas City Scherbenhaufen oder was auch immer, also wirklich ein Trümmerhaufen war mit 3 Starter, die ausgefallen ist. Dazu der Herr Fischer, der im Halbfinale, im Conference Final raus ist. Ich hätte nie gedacht, dass es dermaßen immensen Einfluss hat. Ich dachte, irgendeine Lösung findet man dann schon, um einem Holmes genug Zeit zu geben. Wenn man das Spiel sieht, hat man auch gesehen, also, es hat gar nicht viel gefehlt. Und es klingt jetzt vielleicht doof, bei einem Spiel, das mit 9-31 verloren geht und man in einen Touchdown Stand bringt, das Kansas City. Aber es hat gar nicht viel gefehlt und das Ding wäre eng geworden. Also der Mahomes hat zum Teil Würfe gehabt. Ich weiß nicht, es gibt ein Foto, wo er von einem Verteidiger mehr oder weniger schon geleitet ist und dann wirklich, also es ist körperlich, physisch gar nicht möglich, habe ich das Gefühl, waagerecht zum Spielfeld in der Luft liegt, den Pass noch wirft und 30 Jahre weiter unten auf dem Feld in der Endzone bereicht sind Receiver am Helm, der aber einfach nicht parat ist, um den Ball zu fahren. Also wenn schon nur der gefangen wird, machst du aus nichts einen Touchdown. Es hat noch 2-3 andere so Szenen gegeben. Ist eigentlich für mich also ein bisschen der Beleg gewesen, dass wenn einer, und das klingt jetzt vielleicht wirklich paradox, wenn einer die Chance hätte, Brady eines Tages abzulösen, dann ist es gleich halt am Schluss der Mahomes. Weil jeder andere Quarterback hat in diesem Match, ich weiss nicht, keine 9 Punkte herbekommen. Mit diesen Voraussetzungen. Aber wir müssen sagen, und ich glaube, da wäre vor allem ich gefordert, ein bisschen Asche auf mein Haupt zu streuen, nie gedacht, dass es so deutlich rauskommt. Wirklich nicht. Also von dem her, Brady sicher der Grösste, jetzt logisch. Aber ich weiß nicht. Ich glaube nicht für immer.
Gut, das würde sich dann herausstellen. Das werden wir frühestens in wahrscheinlich 20 Jahren wissen, wenn wir dann noch aktiv sind als Podcaster. Und das und andere Sachen noch gibt, werden wir uns gerne wieder mit dem befassen, was ich einfach auch wichtig finde, wenn der Brady anschaut, der bringt eine wahnsinnige Aura mit sich. Ich glaube einfach, dass der ganze Mannschaft der kann besser machen kann. Natürlich hat Mahomes die Ausstrahlung zum Teil auch, aber sie ist noch nicht so gefestigt. Und der Brady, hast du das Gefühl, wenn der mit dem Gronk kommt, da kann auch fast nichts schief gehen. Und tatsächlich werden da plötzlich Leute bekannt, die man vorher nie gehört hat, die einfach profitieren von dem Brady. Das ist ja richtig so. Das ist ja das, was die auszeichnet, mindestens mal im Mannschaftssport, dass die tatsächlich ihre Mitspieler besser machen. Und wenn es nur ist, dass die an etwas glauben, was sie sich vorher gar nicht getraut haben, daran zu glauben, wenn der Brady sagt, mach euch keine Sorgen, ich bin da, es kann nichts schief gehen, dann nimmst du das dankbar auf. Das ist wie eine Ausrede. Was ist es gibt nichts Besseres für einen Profisportler als eine Ausrede, die vor einem Ereignis parat liegt. Wenn du sagen kannst, ja gut, wenn wir es jetzt nicht schaffen, wir haben den Brady, dann ist der Brady die Schuld. Und der Brady weiss das. Und das macht er wirklich also meisterhaft. Das hat er perfektioniert bis zum Letzten mit seiner Ausstrahlung und mit seinem Verhalten. Und ich meine, in der Geschichte, wenn man zurückschaut mit dem Deflategate und so weiter, das war jetzt nicht, wahrscheinlich nicht nur seine Idee gewesen. Da haben wir den Bill Belichick, der noch alle Tricks angewendet hat. Das passt irgendwie auch zusammen. Das macht ja den Sport aus, auch, dass man so ein Feindbild kreiert. Oder? Erfolg schafft nieder, wieder eine Binsenweisheit. Wenn man den Brady einerseits bewundert, andererseits baut er auch irgendwie das Frustpotenzial auf, wenn er so viel gewinnt. Und gleich will man dann schlussendlich, dass er den Rekord schafft oder nochmal einen Meilenstein schafft, weil es um das genau geht, weil man dann ja einen noch mehr auf den Sockel oder noch höher auf den Sockel stellen kann. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben ja einfach müssen tippen, oder? Ich habe den Tampa Bay genommen, schlussendlich fast geht er gehört, weil ich den Brady weniger sympathisch finde als den Mahomes, muss ich ehrlich sagen. Der passt mir mit seinen Bewegungen und seinen Finden und mit seinen Möglichkeiten, die er, wie du gesagt hast, Pass spielen aus dem Handgelenk. Die Snap-Pass und die Löffel-Pass, der kann eigentlich alles. Das kann der Brady nicht mehr. Brady spielt sehr solid und ich glaube, die Ausstrahlung, die er mitbringt, die Aura, die ist das, was ihn im Moment noch ausmacht. Und wenn der sagt, ich bin noch lange nicht fertig, auweia, dann wird es noch schwieriger, übrigens. Weil dann ist es dann 7 plus 1 und dann möchte ich dann schauen. Also dann müsste ich dann nächstes Jahr wahrscheinlich den Patrick Mahomes schon schauen, dass er zur rechten Zeit die ganze Mannschaft zur Verfügung hat, dass man dann im Fall der Brady schlagen kann. Weil das hat man jetzt gesehen. Der Supportcast brauchst du gleich. Also Adam Holmes kann nicht alles richten.
Ja, also der Supportingcast ist beim Brady ja tatsächlich einer von den wichtigen Teilen gewesen. Wahrscheinlich auch schon bei der Überlegung, wo gehe ich hin. Also hat ja das Tampa Bay sich aussuchen und hat gefunden, mit der Verteidigung macht das wahrscheinlich Sinn, das zu versuchen. Hat bewiesen, dass er offensichtlich in der Lage ist, auch korrekt einzuschätzen, wie die Leistungsfähigkeit von dem Team ungefähr ist. Eine Revanche würde ich gerne sehen, nächsten Februar. Doch, das wäre jetzt, sonst ist es immer so ein bisschen langweilig, das Gleiche noch einmal. Da würde ich jetzt gerne ein Rückspiel mit, sag jetzt mal, gerne Tampa Defense endlich gut. Das wird ja auch noch schwierig, das zu wiederholen grundsätzlich mal. Der ein oder andere Abgang wird man ja haben, schon nur, weil es mit dem Salary Cap in der NFL gar nicht möglich ist, alle weiter zu beschäftigen und vor allem die O-Line von Kansas City gesund und vielleicht den Tyreek Hill nicht mit Beton haben, dass er den einen oder anderen Ball, der etwas schwieriger ist, dann tatsächlich kann fahren kann und dann wird das sehr interessant. Aber ich glaube, wir müssen weitermachen. Nächstes Thema, apropos was? Grosse Stars, die liefern oder nicht. Der Mats Hummels hat sich am Wochenende geäussert. Dortmund-Abwehrspieler, wo unter anderem über Lucien Favre geredet hat und vor allem durch das, was er nicht gesagt hat, beziehungsweise durch das, wie er den neuen Trainer Edin Terzic gelobt hat, dass man jetzt ganz viele Sachen viel besser mache als früher. Ja, seinem alten Trainer einen mitgegeben hat. Ist jetzt das einfach schlechter Stil? Ist das berechtigte Kritik? Und wie zum Teufel kommt man auf die Idee, das nach einer Niederlage gegen SC Freiburg zu machen?
Ja, das ist wahrscheinlich einfach Ratlosigkeit. Also wenn man sich einmal darauf einigt, dass der Trainer, den man gerade hat, schuld ist daran, dass man so schlecht spielt. Und dann kommt ein neuer Trainer, der all das mitbringt, was man dem alten Trainer vorgeworfen hat, hat er nicht. Also das Leben, der Enthusiasmus, auch gewisse Härte, emotionale ausstrahlt und ganz anders spielen lässt. Hat man sich auch gewünscht, oder? Man sieht viel zu viel klein im taktischen Bereich, viel zu oft Risiken eingegangen, wo es nicht lohnt, Risiken einzugehen und so weiter. Und dann kommt es nachher schief raus, muss man sagen. Dann ja, wäre es ihm auch gut angestanden, sich ein bisschen Aschen auf das Haupt streuen und sagen, ja, vielleicht liegt es doch nicht nur am Trainer, vielleicht ist da in der Mannschaft auch etwas nicht hundertprozentig so, wie es sein sollte. Vielleicht in der Balance zwischen erfahrenen und jungen, talentierten Spielern. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stimmt dort irgendetwas nicht. Und das immer nur wieder am Trainer festzumachen, finde ich ein bisschen billig. Natürlich, das heisst nicht immer, man kann nicht die ganze Mannschaft auswechseln. Vielleicht muss man nicht die ganze Mannschaft auswechseln. Vielleicht ist einfach der Hummels am falschen Platz. Ich meine, Bayern München hat auch schon gesagt, den brauchen wir nicht mehr. Wird ein Grund geben für das. Also, Bayern sind ja jetzt nicht die erste Adresse, wo gute Spieler, die den Erfolg quasi mit sich bringen, einfach ziehen lassen.
sicher nicht absichtlich. Mit Toni Kroos zum Beispiel hat man es geschafft. Der ist nachher zu Real und hat eine Weltkarriere. Es klingt so blöd, aber im Endeffekt schon. Hat eine Karriere gemacht, die wahrscheinlich immer der Säbenenstrasse niemand zugetraut hat. Aber ja, normalerweise gibt man sieht sich nicht als karitative Organisation, die im Hauptkonkurrent gerne brauchbare Spieler gibt. Ich finde, es ist einfach unfassbar schlechter Stil. Jetzt mal unabhängig davon, ob man den Lucien Favre guten Trainer findet oder nicht. Wir zwei sind uns, glaube ich, ziemlich einig, dass er ein guter ist und dass er das auch weder uns noch sonst irgendjemandem grundsätzlich muss beweisen. Wenn es noch einen Beleg dafür gebraucht hat, dann ist der in den letzten Wochen erbracht worden von der Mannschaft, die nicht loswerden wollte, offensichtlich, oder mindestens Teil davon. Also man hat tatsächlich jetzt gegen Freiburg verloren, vorher gegen Paderborn im Göpp müssen in die Verlängerung. Und das muss man auf die Zunge zergehen. Dann hat man gegen Augsburg gewonnen, recht herzlichen Glückwunsch. Niederlage gegen Leverkusen und Gladbach, unentschieden gegen Mainz, gegen Union Berlin hat man verloren. Das ist Wahnsinn. Irgendwie der beste Sieg war gegen Leipzig wahrscheinlich, einfach wenn man den Gegner anschaut. Ja, okay, das kann man so annehmen. Aber das ist, am Schluss ist das deutlich zu wenig für eine Mannschaft mit, also ja, auch da wieder Binsenweisheit, für eine Mannschaft mit dem Anspruch. Und sich nachher anstellen und sagen, man macht viele Sachen deutlich besser. Ich weiss nicht, ob man da irgendwie einfach nach dem Match in der Emotion und man hat das Bauchgefühl, das man gerne bestärkt hat, dann zeigt man es einfach. Kann sein, dann müsste man vielleicht irgendwie ein bisschen später zurückrudern. Aber ich weiss nicht, es zeigt sehr viel etwas auch über den Charakter von einer Mannschaft oder von einzelnen Individuen in dieser Mannschaft. Man kann jetzt auch nicht alle in Geiselhaft nehmen, logischerweise. Aber, also,
ja, wir müssen beim Hummels müssen wir einen Halt machen. Der Reus gehört genau in die gleiche Kategorie rein. Also, wenn man dem zugelost hat, hat man das Gefühl, der Favre sei einer, der fast absichtlich ein System spielen lassen hat, das die Mannschaft nicht spielen kann. Und kaum ist er weg, nachher, was passiert, es wird noch schlimmer und der Reus geht mal eine Penalty verschiessen. Das kann jedem passieren, dem muss man nicht aufhängen. Aber seine Leistungen insgesamt sind einfach nicht mehr gut. Er hat nicht mehr die Qualität, wie er noch vor zwei, drei Jahren hatte. Viel verletzt ist er immer gewesen, eigentlich. Das ist auch etwas, wo er wahrscheinlich nicht dafür kommt. Das ist Veranlagung, Pech. Wenn es auch Glück gibt im Sport, habe ich vorhin gelernt. Ich hoffe nicht, dass es wirklich etwas ist, was er selber beeinflussen kann, weil dann macht er irgendetwas grundsätzlich falsch. Wenn man so oft verletzt ist als Leistungssportler, das ist ja auch ein Skillset, das man mitbringt, nämlich fast nie verletzt sein, weil dann nützt es dem Club Meister. Aber eben, wie du sagst, der Stil fehlt dort ganz sicher. Wenn man sich einmal bemüht hätte darum, um das nochmal zu reflektieren, was man da alles rausgelassen hat, dann hätte der Hummels eigentlich herstehen und sagen, Herr Favre, es tut mir leid, was ich da gesagt habe, ist nicht korrekt gewesen. Wir müssen über die Bücher. Und gescheit vielleicht mal nichts sagen, dann verzichtet man auf ein Interview. Aber die Mannschaft, die hat ja, eben, wie du gesagt hast, Ansprüche. Aber das sind nicht nur Ansprüche an den Sport, sondern das Geschäftsmodell von Borussia Dortmund ist ja als börsenkotierter Verein, müssen ja gewisse Vorgaben erfüllt werden, aber sie müssen auch Haufen Geld einnehmen, sonst können sie das Geschäftsmodell gar nicht mehr finanzieren. Also Champions League ist quasi Pflicht für den Club. Und ich glaube, das darf man auch als Ziel rausgeben. Und wenn man das Ziel verpasst, dann muss man das Budget korrigieren nachher. Und zwar nicht nach oben, sondern nach unten. Und was dann dabei rausgekommen kann, schwierig. Also die bewegen sich auf die falsche Seite. Ich weiß einfach nicht, ob die nicht schon den Tunnelblick haben und gar nicht mehr können entscheiden, was richtig und was falsch ist. Sie haben auch bloß nur ehemalige Borussen in ihrem System, mit dem Sebastian Kehl, glaube ich, wenn ich den Namen richtig sage, wo mehr oder weniger Spielersichtungen macht und scoutet. Und vielleicht braucht man mal ein bisschen einen Blick von außen, der einem die Augen auch öffnet. Weil die nächste Spanne steht eigentlich schon bevor, das ist der Marco Rose, den man will von Gladbach holen. Ein Trainer, der sich im Moment selber im Kopf und Kragen redet, bei also ganz kleinen Krisen, muss ich sagen, also nur schon im Fall Embolo hat er keine gute Figur gemacht. Dann hat er vor dem Derby gegen den 1. FC Köln hat er sechs Stammspieler ausrotiert, das Derby nachher verloren. Dann kommen die Diskussionen über seine Zukunft, ob jetzt die bei der einen Borussia in Gladbach nehmen oder bei der anderen Borussia in Dortmund, wo er sich also wie ein Anfänger verhalten vor dem Mikrofon. Sehr, sehr wenig souverän und sehr, sehr dünnhütig. Und wenn du jetzt überlegst, wenn der bei Borussia Dortmund plötzlich unter Druck ist und dort hat er dann noch einen anderen Druck, wenn er sich dann selber in der Schlamassel redet, wenn er das schon bei Gladbach nicht fertig bringt, da würde ich als Dortmund jetzt nochmal heranschauen und sagen, ist das wirklich der richtige Mann für uns? Kann der mit dem Druck umgehen oder ist der eher unbeholfen?
Das ist eine gute Frage. Also der Herr Rose, da bist du als Gladbach-Fan total unvoreingenommen, gehst du die Sachen an. Ich weiss es nicht. Also, wir haben am Wochenende ja den Max Eberl gehört, der gesagt hat, was hat er gesagt, zu 98% gehen wir davon aus, dass der Rose bleibe. Vielleicht genießt er es ja auch ein bisschen, dass er jetzt wie sich nicht muss festlegen muss, kann ein bisschen pokern. Das ist eigentlich die einzige wohlwollende Auslegung, die ich zu bieten habe. Also, dass der Marco Rose sagt, okay, ich finde das in diesem Gladbach eigentlich gut, das ist für mich im Moment das Richtige. Aber wieso nicht mich ein bisschen spannend machen, wieso nicht liebäugeln mit dem BVB, keine Ahnung, vielleicht sind die Würfe ja schon lange gefallen, dass er eigentlich verlängert und das Spiel spielt. Dann, ja, wieso nicht, dann kannst du wenigstens auch, hast du gerade abgelenkt von der Derby-Niederlage gegen Köln, was ja dann doch, du hast gesagt, eine kleine Krise, ein bisschen peinlich ist es schon auch, wenn gegen eigentlich Hauptrival, einfach jetzt mal von der Geschichte her, wo aber diese Saison jetzt nicht unbedingt eigentlich sollte auf Augenhöhe sein, mit dir nachher gehst du verlieren. Vielleicht gar nicht eine Nebenschauplatz, wo man mit so viel Widerwillen aufgenommen hat. Wer weiß? Keine Ahnung. Aber am Schluss ist ja schon die Frage, also der Terzic wird in Dortmund nicht bleiben können über den Sommer raus, oder?
Das denke ich auch nicht.
Da muss man sich...
Also deutet man nichts darauf hin. Also. Der wird wahrscheinlich nicht genügen. Es ist auch schwierig feststellen, wie viel Qualität der tatsächlich hat. Also... Besser gemacht hat er die Mannschaft nicht.
Bis jetzt nicht.
Ja, bis jetzt nicht. Braucht das noch eine Weile oder hat der Favre die Mannschaft ruiniert? Das sind Thesen, die rumgehen. Und die muss man auch berücksichtigen. Also wenn man die Analyse wirklich dann machen will mal, und auf einen grünen Zweig kommen will, muss man ja irgendwo ansetzen. Das heisst, entweder sind die Trainer nicht fähig, die man jetzt gehabt, oder die Mannschaft ist nicht fähig.
Schwierig. Gute Frage. Oder es ist einfach unmöglich, in der Position, wo Dortmund ist, wo man auch immer nach außen muss verkaufen muss, dass man der erste Bayernjäger eigentlich ist. Auch wenn man dann so ein in Abstufungen sich äußert, ob man jetzt wirklich Meister werden oder nicht. Aber eigentlich ist klar, man ist zweiter weg, wie der Rest der Bundesliga auch. Und dann ist man irgendwo gefangen in so einer Zwischenwelt, wo nachher so etwas rauskommt.
Und damit es noch absurder wird und abstruser, bewegen wir uns jetzt über den Atlantik und reden über Baseball. Wir haben nämlich dank dir herausgefunden, dass Major League Baseball, die MLB, darüber nachdenkt, den Ball zu verändern. Der Baseball, der soll anders zusammengesetzt werden, dass er nämlich weniger weit fliegt. Das heisst, man will weniger Home Runs. Und er soll auch unberechenbarer werden. Das heisst, man kann ihn als Schläger gar nicht mehr so gut einschätzen. Er kommt schon anders geflogen, soll trudeln. Und wenn man ihn dann trifft, dann soll er möglichst im Spielfeld bleiben, dass man mehr Action hat auf dem Feld und nicht einfach zuschaut, wie Bell einen um den anderen irgendwo auf die Parkplätze rausfliegen.
Genau, so im Endeffekt kann man es so zusammenfassen. Also sprich, möglichst keine Home Runs, das ist glaube ich nicht ganz korrekt. Der ein oder andere Home Run dürfte es schon geben. Was man zusammenfassend aber kann sagen, in den letzten, was sind es, 4 oder 5 Jahren, also jetzt gar nicht vor mir, aber es sind bis auf ein Jahr, glaube ich, die höchsten Home Run-Zahlen gewesen, seit die Menschen gedenken. Also sprich, man hat tatsächlich ein inflationäres Home-Run-Aufkommen eigentlich gehabt. Also sprich, es gehen mehr Bau aus dem Spielfeld. Das klingt grundsätzlich immer spektakulär, hat dann aber zur Folge, dass, wenn es jeder kann, ist es nicht mehr so lässig. Also das, was für mich das Handballproblem ist. Es gibt so viele Goal in einem Handballmatch, dann kann es gar nicht so schwierig sein. Und darum interessiert es mich weniger.
Also das ist mir zum Beispiel das Problem beim Basketball. Da gibt es noch viel mehr Körbe. Und ich weiss überhaupt nicht, welcher wichtig ist und welcher nicht. Eben, wenn man das noch fortführen will, das Problem, vielleicht das Reizvolle bei Sportarten, wo es weniger Punkte oder Goal, was es immer gibt. Wobei, ich schaue jetzt gerade nach, die Statistiker haben zählt 1,39 Home Runs pro Spiel in der Major League Baseball. Das tönt jetzt nicht nach wahnsinnig viel, muss ich ehrlich sagen.
Genau, aber es sind in den letzten, seit 2016, 5 von den 6 höchsten Home-Run-Raten in der Baseball-Geschichte, sagt New York Times. Also sprich, nie hat es so viel Home-Run gegeben wie in den letzten 5 Jahren. Also offensichtlich hat sich etwas verändert. Was waren es? Vor 10 Jahren 1,04 Home-Runs pro Spiel. Und der Punkt ist ja der, das weiss man sogar bei uns in Europa, der Home-Run ist eigentlich jetzt mal das Höchste der Gefühle, was passieren kann. Also, wenn der Ball aus einem Stadion rausschlägst, kann die Verteidigung nicht mehr machen. Es gibt mal mindestens einen Punkt, je nachdem wie viele Leute schon auf Base sind, dann halt noch mehr. Und wenn du den Höhepunkt wie zu häufig möglich machst, dann halt eben auch für Spieler, die, ich weiß nicht, objektiv betrachtet wahrscheinlich nicht so viel schlagen sollten, ja, dann ist die Frage, dann hast du irgendwie wie die Schwierigkeit beim Videospiel so ein bisschen abgesetzt. Das kann für eine gewisse Zeit reizvoll sein, aber irgendwann, ja, wenn du dich daran gewöhnst, fragst du dich dann schon, was macht es mit dem Spiel? Also im Baseball ist ja, wird das mindestens beklagt, dass dadurch das Spiel relativ eindimensional geworden ist. Also es gibt überspitzt formuliert Strikeout oder Home Run. Und das heisst, der Pitcher und der Schläger liefern sich das Duell, das Bekannte. Und nachher ist aber entweder der Ball ist eigentlich gar nicht mehr im Spiel oder viel weniger im Spiel. Wir wollen da exakt bleiben. Viel weniger im Spiel, als man sich das eigentlich gewöhnt ist. Die Frage ist jetzt einfach, okay, jetzt macht man das, jetzt tut man. Es ist so schön formuliert, die Spannung von der ersten Wullwicklung ein bisschen lockerer. Ja.
Müssen wir zuerst mal wissen, wie so ein Ball überhaupt zusammengesetzt ist, wie der im Inneren aussieht. Also, wer schon mal einen Baseball in der Hand hat, weiß, dass die unheimlich hart sind. Also, man hat nichts mit einem Tennisball gemeint, sondern das ist eher ein Stein.
Also, wirklich so wie eine Holzkugel oder ein Stein, genau. Ja,
ja, aber und das Interessante ist ja, die Untersuchungen haben dann ergeben, dass der Ball, der sonst auf 114 Meter fliegen würde, also der neue Ball fliegt dann nicht mehr auf 114 Meter, sondern nur noch auf 113 Meter und 40 Zentimeter. Also der Unterschied finde ich jetzt ein bisschen klein, muss ich ehrlich sagen. Also, wie weit sind die Wände weg, mindestens mal die Wände, wo die Home Runs zum Teil, ich weiß es gar nicht, zum Teil 300 Fuß oder so etwas, oder 330 Fuß, also rund um 100 Meter, ein bisschen.
Genau, das sind so die kurzen Wege sozusagen, meistens an der Seitenlinie nachher.
Ja, aber ich glaube, es geht nicht um das, es geht auch darum, wie der Ball vom Batter, also vom Schläger, empfunden wird, ja. Und wenn der natürlich trudelt, wenn er auf ihn zufliegt, noch mehr trudelt als bei einem Knuckleball zum Beispiel, der völlig unberechenbar sein soll, dann wird es schwierig, den Ball richtig zu treffen. Das heisst, sie müssen auch mehr auf gut Glück einfach draufhauen und der Ball bleibt noch im Spiel, wird auch leichter zu fangen sein. Ich weiss nicht, ob sie da auf dem richtigen Weg sind, ehrlich gesagt. Bin nicht ganz sicher. Das müssen wir vielleicht zuerst mal austesten, bevor man einfach loslässt in der Regular Season. Aber ich glaube, das werden wir auch machen im Spring Training, die Bälle mal austesten, was das dann tatsächlich in der Praxis bedeutet. Wie wird sich denn das auf den Breitensportler auswirken? Es gibt ja in Amerika sehr viel, der sogenannte Beer Leagues auch, oder Feierabendligen, wo Baseball oder auch Softball gespielt wird. Könnten die
null,
mit
oder?
Die dürfen weiterhin mit den normalen Bällen spielen, hoffe ich, weil sonst wird es dann schwierig. Also das Argument, etwas fliegt weniger weit, zeugt ja beim Konsument eigentlich nicht. Das ist wie beim Golf. Wenn man im Golf plötzlich umstellt und sagt, man verkauft dir jetzt einen Titleist-Ball, der fliegt 30 Meter weniger weit als der alte, dann will ich den eigentlich nicht haben.
Logisch, also vor allem, gut, zuerst musst du noch mal bereichern, das ist bei mir grundsätzlich mal dann schon das Problem. Aber
stimmt.
Genau, du bist einer der wenigen Zeugen, wo sich das Desaster schon hat zu Gemüte führen als nächster Nähe. Aber was man kann sagen, also logischerweise, der Feuerobensportler, aber der interessiert uns in diesem Kontext ja logischerweise nicht. Der soll meinetwegen auch mit einem Ball spielen, der sowieso wo noch bessere Flugeigenschaften hat. Also dort ist wahrscheinlich die Gefahr relativ klein, dass jemand kommt und alles in Grund und Boden knebelt, wenn der Ball weiterhin diese Flugeigenschaften hat. Also was man noch sagen kann, offenbar die Südkoreaner, das habe ich nicht gewusst bis heute Morgen, haben ihre letzte Saison mindestens schon so gespielt, mit verändertem Ball, mit weniger Spannung in der ersten Wullenwicklung und haben ein Drittel weniger Home Runs gehabt im Vergleich zu der letzten Saison vorher. Also da hast du immerhin den gewünschten Effekt auf diesem Level. Und die südkoreanische Baseballliga, muss man sagen, ist recht gut im internationalen Vergleich. Also kann man wahrscheinlich schon ernst nehmen. von dem her, also ich bin dafür, wenn es dann irgendwann wieder Baseball gespielt wird, dass man es tatsächlich so macht, weil es einfach auch mehr Spass macht, wenn nicht nur geknüppelt wird und nachher ein Ball praktisch nicht im Spiel ist oder eben permanent irgendwelche Homeruns. Gebt dem Spiel doch wieder ein bisschen mehr Variabilität, ein bisschen mehr Vielseitigkeit. Ich will mehr trümmelige Smallball-Strategien sehen, wo man sich irgendwie versucht mit, naja, ich glaube auch für irgendwelche Analysten, die da Zahlen biegeln, eher unkonventionelle Methoden versucht, zum Erfolg zu kommen. Also je mehr Möglichkeiten, je mehr Wege es zum Sieg gibt, desto besser, finde ich grundsätzlich. Es macht das Spiel besser. Darum unbedingt Home Runs schlagen, schwieriger machen. Unbedingt.
Gut, die Frage ist einzig und allein, wie Zuschauer diskutieren werden. Also Profisport wird ja für das Publikum gespielt, sonst wäre es kein Profisport. Also muss man das vielleicht auch berücksichtigen. Also bei Fans, was in all den Artikeln, die ich jetzt nachgelesen habe, höre ich immer noch wieder Pitcher und Batter, die zu Wort kommen, also Werfer und Schläger. Dass Pitcher das lustig finden, dass es nicht mehr so viele Home Runs gibt, kann ich mir irgendwie noch vorstellen. Ja, weil es für den Pitcher total Niederlage ist, wenn der Ball nachher, wo eigentlich denkt, den habe ich gut geworfen, aus dem Stadion fliegt. Logisch, aber trotzdem gehören die zum Spiel. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer das tatsächlich in den Stadien sitzen und vor dem Fernseher, wo dann Statistik beflissen sind und sich tatsächlich für die wahnsinnig ausführlichen Statistiken interessieren oder wo einfach zuschauen und sagen, ich schaue jetzt, bis ein Ball aus dem Stadion fliegt, dann finde ich es lustig und sonst interessiert es mich nicht. Das weiss ich ehrlich gesagt nicht, ob das eine Reaktion ist auf eine Unzufriedenheit der Fans, auf einen drastischen Einbruch der Zuschauerzahlen. Das müsste man eventuell schon berücksichtigen, bevor man da einfach sagt, wir haben zu viele Homeruns, aber das ist eigentlich das, was die Fans gerne haben. Ich weiss es nicht, wenn man den Hockey zum Beispiel anschaut, wie viel Goal will der Zuschauer sehen? Also wenn es 7-5 gibt, ich weiss es nicht, der gemeine Zuschauer bei uns ist ja nicht so ein Spezialist wie in Nordamerika zum Beispiel, wo auf die technischen Feinheiten und Systeme, die gespielt werden, nicht so ein exaktes Auge wirft, sondern der findet wahrscheinlich einfach Spektakel gut. Spektakel heisst ein Haufen Offensivaktionen und dann wahrscheinlich auch recht viel Goal.
Das ich weiss es aber gar beurteilen. Nicht. Ich will nicht ein spannendes Spiel am Schluss. Und Spannung und Anzahl Goal haben ja nicht zwingend etwas miteinander zu tun. Also logisch muss es eng sein. Genau. Also sprich, die beiden Mannschaften sollten auf einem vergleichbaren Level sein oder mindestens resultatmäßig sollten möglichst lang, möglichst viel möglich sein. Aber jetzt, also gerade im Hockey willst du dann auch, also der physische Aspekt, das ist, weiss nicht, ich habe das Gefühl, relativ viele Leute, die das erste Mal Hockey schauen, also ich weiss, bei mir als Kind ist das zum Beispiel wahnsinnig faszinierend gewesen, dass es einfach klopft und tätscht die ganze Zeit. Und klar gibt es Goal, aber ich weiss jetzt nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass damals war irgendwie ein 11-4 realistischer als jetzt, glaube ich. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich darum das Hockey von damals vermisse. Außer natürlich die und deine Slapshots von der blauen Linie. Logisch, das versteht sich.
Ja, wer vermisst die nicht? Also.
Niemand. Es gibt niemanden, der die nicht vermisst. Genau. Absolut. Also ich glaube, am Schluss muss es spannend sein. Also, sonst würden wir alle nur das beste Produkt wählen. Also sprich, nur Champions League Fußball schauen, nur NHL Hockey schauen, nur wahrscheinlich Premier League Fußball, wenn es um eine nationale Liga geht. Und das passiert ja faktisch nicht, auch wenn das tendenziell die anerkanntesten Ligen sind, was das Niveau angeht.
Gut, man muss
also es spielen schon noch andere Faktoren eine Rolle.
Baseball ist eh ein ganz spezieller Sport. Ich meine, lange Zeit hat Baseball auch gesellschaftlich, sozial eigentlich die USA dominiert. Man gibt immer noch einen Haufen Ausdrücke im Sprachgebrauch, die vom Baseball kommen, Three Strikes und so weiter. Mittlerweile ist es nicht mehr so eine Bedeutung verloren. Football ganz klar das Kommando übernommen. Football ist ein sehr gewalttätiger Sport. Das lieben die Amerikaner. So ist Baseball eigentlich irgendwo in eine Nische hineingeraten, wo man sich überlegen muss, wie kann man den Sport und seine Popularität noch erhalten. Was da genau zieht, wissen sie denn das? Das nimmt mich mal Wunder, oder? Baseball ist ja etwas, da kannst du zuschauen, kannst vor dem Fernseher auch mal nicht genau aufpassen und dann schaust du wieder her. Also wird dir etwas geboten. Mir geht es so. Ich schätze noch die ganze Atmosphäre. Es ist etwas anderes, es ist relativ ruhig. Es gibt Klöpfen tut es eigentlich fast nie gut. Es gibt mal ein paar Manager, die am Umpire Dreck auf die Schuhe scharren oder irgendetwas. Oder dann gibt es Schlägerei im Dugout. Das ist eine willkommene Abwechslung. Aber das Spiel selber verlangt eigentlich schon, dass man sich mit dem Spiel auch beschäftigt und dass man dann eben auch, ich sage jetzt mal, drei wahnsinnig gut geworfene Bälle als Qualitätsmerkmal anerkennt und sagt, wow, der Pitcher ist gut drauf. Einer, der das nicht hat, der ist wahrscheinlich auch kein Baseball-Fan. Also bleibt fast nur noch der Home Run nachher als ein einziges Spektakel, wo einer, der sich für Baseball nicht interessiert, kann reinziehen, weil der geht nicht schauen, wo der den Ball wirft. Ah, der hat jetzt einen Slider geworfen. Oh, super, jetzt schaue ich nur noch Baseball. Es muss irgendetwas geben. Wie du sagst, Hockey klopft und tätscht, geht nicht um Goal. Finde ich jetzt ein wahnsinnig gutes Argument, oder? Was ist denn mit Baseball?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Baseball ist, glaube ich, schon, also was du sagst, aber ich weiß es nicht. Das ist jetzt ein sehr handliches mit der Theorie, aber kulturell früher sicher wichtiger oder noch sicher präsenter gewesen. Also das ist etwas, was mehr oder weniger mit der Muttermilch auch eingeimpft bekommen ist. Also wenn du bist sozialisiert mit dem, wie bei uns Fußball ein Thema ist, oder? Und die Amerikaner, jetzt sehr plakativ gesprochen, der dann sagt, ja, im Fußball passiert ja nichts. Also das, was wir über das Baseball sagen, oder von vielen Europäern, ich glaube, wir zwei dürfen uns als Ausnahme rausheben, aber was sehr viele Europäer über Baseball sagen, wenn du die Feinheiten nicht verstehst, warum macht der jetzt das, oder was passiert jetzt da überhaupt, in der einen oder anderen Nuance, und dann wird es schon wahnsinnig schwierig. Kann man sagen, ja, Baseball, der Home Run, checkt jeder, logisch. Ich glaube, man kann darüber diskutieren. Ich glaube nicht, dass der Home Run an und für sich in einer höheren Dichte, und ich glaube, die Fernseh-Einschaltquote reden etwa diese Sprache. Also in den letzten Jahren hat man eher Mühe gehabt, obwohl man mehr Home Runs hatte, gerade auch jüngere Zuschauer an sich zu binden und irgendwie diverse Zuschauergruppen, also Frauen, Afroamerikaner vor allem, Latinos, sind dann zum Teil, gibt es ja sehr, sehr baseballverrückte Communities, die sicher dann auch wieder grundsätzlich in dieser Kultur auch gross geworden sind, in dieser Baseballkultur. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Was ich mir würde wünschen, ist endlich, dass die Shot Clock eingeführt wird. Also, dass der Pitcher nur eine bestimmte Anzahl Sekunden Zeit hat, um den Ball endlich zu werfen. Dass man endlich davon wegkommt, noch 27 Mal irgendwie den Kaugummi von links nach rechts und dann von rechts nach links schieben, bevor der nächste Ball geworfen wird. Das sind die elendlangen Spiele und sie werden immer länger statistisch, ist das beleidigt, dass die endlich wieder ein bisschen, ich weiß nicht, man sollte versuchen, die 2-Stunden-Marken anzupeilen, leicht drüber. Das ist wahrscheinlich völlig unrealistisch, aber das würde ich mir wünschen, für die Generation mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne.
Das ist, glaube ich, ein weiteres Problem, das der Baseballsport hat. Er ist nicht an einer Zeitbunde. Das Spiel könnte theoretisch endlos dauern. Also, es könnte Zusatzinnings geben. Vielleicht zur Erklärung für die, die nicht so bewandert sind im Baseball. Haben 9 Innings. Das heisst, jede Mannschaft schlägt einmal und empfängt einmal. Und dann ist das Inning durch und das 9 Mal. Und wenn es unentschieden steht, dann wird weitergespielt. Es gibt Sudden Death Overtime, mehr oder weniger, wenn man das so erklären will. Aber das ist nicht beschränkt. Also, Zeit, das Spiel könnte 7 Stunden gehen. Also, es gibt keinen Grund, um das früher abbrechen. Aber das ist natürlich das Problem. Ja, vielleicht muss man da eine Lösung finden, dass man, weiß auch nicht, unentschieden einführt. Das ist genau das, was der Amerikaner, besonders der Amerikaner, überhaupt nicht interessiert. Unentschieden, oder? Also Unverständnis, wie man ein Spiel kann unentschieden gestalten. Es muss immer eine Entscheidung geben, schwarz-weiß denken. Dort sowieso viel ausprägter als bei uns. Ich meine, wenn man überlegt, Football, jetzt haben wir Super Bowl 55 gehabt, das heisst, diese Form von der NFL gibt es noch nicht ewig lang. Football hat sich ja auch müssen bemühen und die Spielform herausfinden, die den Amerikanern am besten passt hat. Also die Downs sind dann eingeführt worden, Quarterback, die erstens mal dafür passen, dann und so weiter, bis sich das so manifestiert hat, dass die Amerikaner gesagt haben, das ist das beste Spiel, das es gibt auf dieser Welt. Jetzt muss man vielleicht Baseball überlegen, ob man tatsächlich sich auch mal anpassen, vielleicht weniger Innings. Wie wäre es mit dem, dass man sagt, 7 statt 9 geht ein bisschen schneller. Und wie du sagst, Shot Clock, dass die Pitcher nicht mehr ewig haben, bis der Ball wieder richtig in den Finger haben. Irgendetwas muss passieren, da bin ich überzeugt. Weil das vertreibt die Welt heutzutage nicht mehr. Etwas, das ewig andauert und relativ wenig passiert aus Sicht des neutralen Zuschauers. Weil den brauchst du ja auch. Du willst ja immer mehr Zuschauer und nicht immer weniger. Also musst du neue Kunden gewinnen. Und das funktioniert auf diese Art und Weise, glaube ich, auch nicht mehr.
Hm. keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen weitermachen, weil ich habe mal gesagt, es gibt vielleicht einen kurzen heute. Jetzt sind wir
ja gut, ich habe gesagt, das ist eine giesische Kalauer. Heute machen wir einen kurzen.
Mein Optimismus, wo ich möchte mir den nicht wegnehmen. Also,
jetzt müssen
wir zu einem dunkles Thema. Wir machen es ganz kurz. Aber in den letzten Tagen ist in der Premier League der Schiedsrichter Mike Dean in die Schlagzeile geraten, hat mehrere rote Karten gegeben, die falsch waren, objektiv. Das ist nachher auch von der FA so bestätigt worden, dass es nicht unbedingt der richtige Entscheid war. Man hat Morddrohungen bekommen und nachher ist bekannt worden in den letzten Tagen, ich glaube gestern oder ist es heute Morgen gewesen, ich weiß es nicht, ist ja wurscht, dass er am Wochenende das Spiel aussetzt. Weil ja, ist wahrscheinlich nicht lustig, Morddrohungen überzukommen. Irgendwie.
Nein, nicht lustig. Du
musst Angst haben.
Erstens mal nicht lustig, wenn man das überhaupt so nennen will. Das ist vollkommen unnötig. Also, die Leute heutzutage sofort übersäuern und ihre Wut stehen und dann irgendjemandem ablösen. Ich meine, natürlich, die Schiedsrichter sind immer Zielscheiben, weil es von beiden Fanlagern wahrscheinlich immer wieder so angelockt werden. Weil es halt auch, ja, sie können es niemandem recht machen, sagen wir es so. Das ist auch eine Binsenweisheit, von denen haben wir heute schon genug bemüht. Wieso denn nicht noch eine weitere? Das Problem ist, dass auch nichts passiert. Also, die Schiedsrichter werden viel zu wenig geschützt, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Vor allem im Fußball, wo sich eben die Leute, vor allem auf der Tribüne, so verhalten, wie die Spieler beim Rugby zum Beispiel, nämlich äußerst undiszipliniert, wenn man das so will. Es geht rauch zu und her. Und was mit Rassismus zum Beispiel, immer wieder in der Premier League werden dunkelhäutige Spieler immer noch beschimpft. Ich sage einfach, es wird auch viel zu wenig gemacht. Es wird tatsächlich viel zu wenig gemacht. Es müsste Sanktionen geben, die alle wachrütteln. Das heisst, wenn ein Schiedsrichter Morddrohungen kriegt, dann sollten eigentlich alle anderen Schiedsrichter sagen, so, wir machen jetzt mal 2 Wochen dicht, schauen, wie wir weitermachen. Dann würde etwas passieren. Aber das sehe ich nicht, dass das wirklich durchgezogen wird. Von daher nehmen sie das Thema viel zu wenig ernst. Und immerhin muss man sagen, in der Premier League ist der Respekt der Schiedsrichter im Vergleich zur Bundesliga zum Beispiel ungleich höher. Also dort wird viel weniger gemult und gefuchtet und gejammert als auf dem Kontinent bei uns. Nicht nur in der Bundesliga. Darum, selbst dort bringen sie es nicht her, weil es einfach zu wenig strenge Massnahmen gibt.
Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es die Lösung ist, jetzt da eben zu streiken. Ja, vielleicht irgendwann. Ich habe das Gefühl, man müsste jetzt wahrscheinlich sich von Seiten von der FA oder ich weiß nicht, ob sich da die UEFA muss einschalten, einen Weg finden, dass man die Schiedsrichter so schützt, dass also am Schluss hat man ja den Dean offensichtlich hat man festgestellt, das sind 2 klare Fehlentscheidungen, die rote Karte gegen das eine gegen Herr Susek von West Ham und die andere ist gegen
Herr Bettner
genau von Southampton gewesen. Und gibt dann keine Sperre, ist grundsätzlich keine weitere Sperre, ist grundsätzlich auch richtig, dass man versucht, das richtig hinüberzukommen im Nachhinein. Ich verstehe nicht, man hat jetzt den Videoschiedsrichter. Wieso hockt nicht einer, der ja sowieso schon vor dem Bildschirm hockt und das Spiel muss schauen und sieht, okay, es ist ein Fehlentscheid und nicht ein Entscheid, den man so oder so sieht, weil sonst musst du die rote Karte stützen und auch nachher sperren. Wieso schützt man den Schiedsrichter nicht, indem man dann sagt, okay, gut, schnell anpiepsen und sagen, schau das bitte nochmal genauer an oder darauf auf ihn einwirken, dass er den richtigen Entscheid trifft, dass man ihm dort die Entscheidungsgewalt irgendwo aus der Hand nimmt. Dass man sagt, gut, selbst wenn du es falsch siehst, auch nach dem zweiten anschauen, wir müssen ja am Schluss nachher sanktionieren. Wir sagen, wie sanktioniert wird. Und wenn man am Montag nachher in den Rücken fällt, sozusagen, wieso der Entscheid nicht am Wochenende schon richtig fällt. Das geht mir nicht ganz in den Kopf. Also ich das Gefühl, aber da lässt man die Schiedsrichter schon allein.
Aber dort haben wir etwas verwechselt in der Kausalkette. Also mindestens im einen Fall ist schon erst von der Kellerrassel vom VR darauf aufmerksam gemacht worden, dass da etwas rum war. Ich glaube, der Mailbogenschlag vom einen, aber nachher völlig missinterpretiert worden ist. Also hat er gar nichts gesehen. Er ist vom VR ist aufmerksam gemacht worden, gar mal geschaut und dann hat er einen Fehlentscheid getroffen. Also da, ja, was willst du denn da noch sagen? Wenn der im Keller das schon falsch sieht, dann kann er ja nicht mehr helfen, kann er nicht mehr korrigieren nachher. Das ist
eben, aber
nicht möglich. Aber das, dann, eben da bringt man sich zunehmend in Bredouille auch mit dem VAR zum Teil, weil man auch nicht, man sieht ja nachher nicht, wie die das anschauen. Und dann, wenn man auf die Idee, wenn man zuschauen könnte, wie kommen jetzt die auf die Idee, dass die da eine Absicht, eine Tätigkeit sehen, dann könnte man das vielleicht nachvollziehen und den Leuten auch helfen. Aber da erfahre ich als Zuschauer noch, irgendeiner hat gesagt, das war ein absichtlicher Ellbogenschlag, ich gehe mal schauen. Der Schiedsrichter sieht es dann vielleicht nicht, aber der hat ja die gleichen Bilder wie dem Keller. Also wir haben zwei Leute, die eigentlich Fachleute sein sollten, wenn zwei Leute nicht erkannt haben, dass das keine Tätigkeit ist. Also da erwarte ich schon von einem Profi-Schiedsrichter und von einem VAR in einer so einer Profiliga, dass man fähig ist, zu unterscheiden zwischen einer Tätigkeit und einer, sage jetzt mal, Bewegung, wo halt einer getroffen wird. Das ist ja wirklich leicht zu erkennen, wenn man weiss, wie der Mensch reagiert, wenn er auch hässig ist, Bewegungen, die er macht, die aus dem Spiel heraus möglich sind. Das sollte möglich sein. Also vielleicht ist man da einfach auch über das Ziel rausgeschossen. Und nehmen wir jetzt mal an, den VAR gibt es nicht. Dann wäre mindestens in einem Fall keine rote Karte ausgesprochen worden, weil es der Schiedsrichter gar nicht gesehen hat. Und offensichtlich ja gut, wenn nutzt man den Videobeweis ja nicht drauf, um das Spiel wirklich zu reinigen. Man nützt den viel zu wenig. Ich finde, eben nur schon die Diskussion, nur bei schweren Fehlentscheidungen wird eingegriffen. Also da muss ja einer drauf. Wirklich, der im Keller hat das Gefühl gehabt, das war eine Tätigkeit gewesen. Und nachher sieht die gleiche Instanz, ah, das war ja gar keine Tätigkeit gewesen. Aber
genau, zwischen denen hat man das geht mir nicht in den Kopf.
Das verstehe ich auch nicht. Also, dann sind die Leute einfach nicht fähig.
Offensichtlich nicht. Oder also, an und für sich muss der, der entscheidet, okay, es ist keine rote Karte, und wir müssen den Mann nicht noch für drei Matches, also im Sussex sind es glaube ich drei Matches gewesen, dann hat es auch gesperrt werden, sperren, sondern können ab sofort wieder laufen. Der muss doch an diesem Wochenende schon im Keller hocken und entscheiden, ist jetzt das eine sanktionswürdige Tat oder nicht. Und sonst reden die Leute einfach von völlig unterschiedlichen Sachen. Das ist absurd, dass man, wenn man schon drauf lüpft, oder mindestens in irgendeiner Form sagt, schau das mal an, keine Ahnung, weiss nicht, wie es im Wortlaut gelaufen ist. Dass man dann im Nachgang wenigstens die Grösse hat und sagt, okay.
Hey, ich sage, das ist wir, ganz
wir, wir müssen. Ja, ich weiß es nicht.
Ich find die ganzen relativ Video-Reviews inzwischen so heikel und sehr schwierig. Die im Hockey hat man den Schritt zurück gemacht. Man hat zum Beispiel bei uns mindestens die Offside-Challenges nicht mehr, glaube ich. Oder nicht mehr in dem Ausmaß. In der NHL hat man auch, weiss ich was, 3D-Raum. Das macht das Ganze so kompliziert. Die Akzeptanz für Fehler, die muss einfach rum sein. Bin ich immer noch der Meinung, es wäre einfacher, wenn der Schiedsrichter einfach Tatsachen entscheidend drauf hat und falsch gelegen ist. Heftiger ist Kritik früher nicht gewesen. Also wenn man auch, ich glaube, das macht die Leute noch hässiger, vor allem im Fußball, wenn sie dann einen Videoassistent haben, der das auch nicht sieht. Da fragst du ja nachher, ja, sind denn da nur Armleuchter am Werk? Irgendeiner muss es doch sehen. Und dann hast du noch das Hands, wo eh nicht mehr weiss, was ist jetzt Hands und was nicht. Ich würde sagen, einfach das Wichtigste ist, dass man den Linienrichter hat, der entscheidet, ob es Goal ist oder nicht. Dort siehst du ganz klar, der Ball ist hinter der Linie oder ist eben nicht ganz klar hinter der Linie. Da ist keine Grauzone mehr rum. Da kann niemand sagen, das stimmt nicht. Darum beschränken wir doch auf das. Der Rest vertieft nur die Diskussion, aber löst das Problem nicht.
Wenn man es gut machen würde, wäre es überhaupt kein Problem. Ich glaube, das ist eigentlich das grosse Versagen tatsächlich von den Verbänden und von den Organisationen, die das müsste im Griff haben. Also, zum einen müsstest du kommunizieren, vernünftig. Also, man dünnt nur eine krasse Fehlentscheid korrigieren. Das, so langsam dünkt man dringend zu teuren. Aber es relativ lang dauert, bis das passiert ist. Und nachher, wieso? Im Schweizer Eishockey, das weißt du noch besser als ich, macht man das ja diese Saison zum Beispiel. Da kann man reinhören, wenn ein Video-Review ist. Kann man in den meisten Fällen, ich glaube, die Schiedsrichter dürfen selber entscheiden, ob der Zuschauer hören darf oder nicht am Fernsehen, aber kann man denen zuhören, was sie besprechen, während dem, was sie die Bilder noch einmal anschauen. Das ist wahnsinnig wertvoll, dass man nachher klar ist, warum haben die jetzt so entschieden, auf welche Sachen haben sie geschaut, wo sie sich nicht sicher waren. Das schafft irgendwo eine Transparenz, ein Verständnis auch und gleichzeitig, ich glaube, erhöht es auf eine meiner Meinung nach, aber das kann man sicher auch anders sehen, positive Art der Druck haben, noch einmal auf die Schiedsrichter tatsächlich halt nicht einfach irgendetwas zu entscheiden, sondern und vielleicht tue ich da jetzt gewisse Schiedsrichter Unrecht, aber sich wirklich sicher zu sein, dass sie sich da nicht irgendwie auf schwammigem Terrain bewegen, sondern ja, man hat ein recht klares Protokoll, wie das abzulaufen hat, und man hält sich an das, und jeder und jede kann das tatsächlich in Echtzeit überprüfen. Ich sehe nicht ein, warum es zum Beispiel in der Super League oder in der Bundesliga oder in der Premier League nicht der Fall sein
sollte. Ich finde einfach, dass die Handsregeln schon ein Problem. Also man muss den Schiedsrichtern und den Videoschiedsrichtern ja auch eine Basis bieten, dass sie können urteilen können. Und eben, wenn Hands, früher hat es geheißen angeschossen, heute ist es Hands, wenn einer von einem Meter Vollspannentank kriegt, ist es Hands. Ungeachtet davon, die Bewegung von dem, die Hand darf nie sein. Ja, das ist doch Wahnsinn. Dann muss man doch einfach sagen, entweder alles, was Hand ist, wird sofort abpfiffen, egal wie, wo, warum, oder nichts wird abpfiffen. Aber die Grauzone, die geschaffen haben, die ist, meine, wir haben ja schon im Hockey, die Goalie-Behinderung zum Beispiel, ist sehr komplex, was da zuerst kommt und ist das gewollt oder hat der Goalie noch mitgeholfen und so weiter. Da schaffst du einfach nur Probleme. Und beim Hands im Fußball finde ich, da hat man es immer weitergetrieben. Man bemüht sich immer mehr darum, klare Lösungen zu finden, aber es wird immer schlimmer. Also, dann hast du noch die eine Liga, in der Premier League ist es noch ein bisschen anders als in der Bundesliga. Also, warum schafft man sich so viele Probleme? Früher hast du einfach gesagt, ja gut, hat es Glück gehabt, hat es nicht gesehen. Nachher ist der blöde Thierry Henry gekommen, gegen Irland, glaube ich, ein WM-Qualifikationsspiel und hat den Ball also so mit der Hand einfach ins Handball, oder? Und niemand hat es gesehen.
Der blöde Thierry Henry. Der Thierry Henry ist nicht blöd, auch wenn er dort beschissen hat. Aber...
Aber der hat das ganze Problem verursacht, weil er einfach zu wenig Charakter hat, um zuzugeben, dass die ganze Welt, die gesehen hat, oder die ganze Welt, die zugeschaut haben am Fernsehen, haben gesehen, hey, hundertprozentiges Handscore. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Genauso wie der blöde Maradona.
Ja, ich wollte sagen, das war, glaube ich, das Original.
Maradona, ja, aber der ist wenigstens noch irgendwie raffiniert vorgegangen. Obwohl jeder weiß, dass der Gartenzwerg nicht höher springen kann als Peter Shilton. Aber der Henry war so plump und hat es noch der ganzen Welt gezeigt. Der Ball war nicht durch. Da steht er, noch jubelt er noch. Dort hat es angefangen. Was ist Hens und was nicht?
Was ist Hens und was nicht? Was ich kann sagen, ist, wir müssen schleunigst weitermachen, weil erstens brauchen wir nächste Woche auch noch etwas zum Schwätzen und zweitens, irgendein ist auch gut, glaube ich. Endspurt, schnell.
Machen wir schnell. Endspurt, ja. Endspurt.
Also, Bayern München. Unser beider Lieblingsclub am Wochenende wollte von Berlin wegfliegen, nachher, weil man offenbar um wenige Sekunden zu spät dran war, die Startbewilligung nicht bekommen, müssen übernachten auf der Startbahn, bevor es nachher via München auf Doha an die sehr wichtige Club-WM gegangen ist. Die Boss haben sich beklagt. Ich frage dich jetzt, haben sie recht mit ihren Klagen?
Nein, das ist natürlich nicht. Also, das ist also etwas Lächerliches, wie die sich wieder enerviert haben wegen dem. Oder das Nachtflugverbot hat man sollen aufheben für den FC Bayern, wo nur für Notfälle aufgehoben wird. Das ist halt jetzt nicht anders gegangen. Und von Skandal haben sie geredet und Unverschämtheit. Und was man da den Spielern antut, die Spieler übrigens ganz cool geblieben, haben gesagt, ja, wir haben ja da Erstklassflüger, also man hat gerade in der Holzklasse, beruhigen euch mal wieder. Aber der Hoeneß und also die weissen alten Männer in den Vorständen, der Hoeneß über 70, glaube mittlerweile, der Rummenigge nahezu, wäre mal Zeit für jüngere Leute, möglicherweise Frauen am liebsten, die das Ganze ein bisschen differenziert betrachten und einfach mal sagen, regen euch doch nicht wegen jedem Seichen so auf. Also die beiden Herren, die mappen schon, die haben überhaupt nichts gelernt aus dem wahnsinnig komischen und für sie peinlichen Interview, das glaube ich vor 2 Jahren gegeben hat, wo der Hoeneß behauptet hat, man muss Tabellen, gilt nur noch dann, wenn der FC Bayern Erster ist und sonst ist sie gefälscht. Gut, nein, vergessen die beiden, sind wirklich, also... Fluchtreflex. Im Tennis, der Novak Djokovic hat abseits vom Platz keinen Respekt vor dem Herrn Kyrgios. Dabei hat sich doch der jetzt total gewandelt.
Hat er sich total? Der Herr Djokovic ist, glaube ich, ein bisschen angefressen, dass der Herr Kyrgios ihm den Rang abläuft. In Australien hat er ihn jetzt wieder kritisiert, nachdem der Djokovic dort irgendwelche Lockerungen hat wollen rausschlagen für die Spieler, die in Quarantäne heim müssen. Hat sich da wieder als Retter von der Tennisgilde, inoffizieller Spielergewerkschaftspräsident, wollen aufspielen. Hat den Gegenwind bekommen. Nein, also Kyrgios, man kann ja über den wirklich viel sagen und man muss sogar viel sagen über den. Aber wenn man noch immer keinen Respekt soll haben, vor ihm dann wenigstens auf dem Platz, dann ist er nämlich viel zu unkonstant. Neben dem Platz hat er sich in den letzten Monaten angefangen, bei den Buschbränden vor einem Jahr in Australien, wo er sich sehr stark organisiert hat, bis zu Essenslieferungen im Lockdown. Also ja, ich glaube, sehr eine gute Figur abgeben. Irgendwie so langsam hat man das Gefühl, der Mann, jetzt ist er doch irgendwie 25, glaube ich, scheint langsam zu merken, um was es im Leben geht. An der WM, an der Ski-WM geht es auch um einiges, vor allem um Goldmedaille, einfach noch nicht bis jetzt. Vorher haben wir darauf gewartet, dass Lara gut fährt im Super-G, dann haben sie gefunden, es hat doch zu viel Nebel. Jetzt müssen wir weiter warten, bis es losgeht, zum Zeitpunkt von der Aufnahme. Auf welches WM-Rennen fieberst du am meisten an?
Ja, ganz einfach auf das, was stattfindet. Es wird nicht so viele Rennen geben. Das nächste, was stattfindet, das finde ich das Lustigste und das Beste.
Ja,
und das
Nötigste vor allem. Von der
sowieso. Ja, weißt du, was Kombination? Gibt es die immer noch? Die ist doch abgeschlossen. Das ist nur aus dem olympischen Programm gestrichen
worden.
Die gibt es noch. Ja, finde ich total unnötig, aber von mir aus. Aber nein, auf die Kombination freue ich mich nicht. Entweder ich habe schon lieber Speed-Disziplinen, muss ich ehrlich sagen. Abfahrt, mindestens Super-Ski. Riesenslalom geht auch noch. Den Rest finde ich, ehrlich gesagt, nicht so unterhaltsam. Am Mittwochabend, heute ist Dienstag. Also,
bis jetzt alles, was heißt, stimmt, ja.
Morgen Abend, IBE gegen Lausanne. IBE gegen Lausanne. Wie geht es das mal aus?
Schon wieder IBE gegen Lausanne. Haben wir erst gerade gehabt. Zum ersten Mal seit Mönchengedenken, glaube ich, zweimal den exakt gleichen Match, also nicht hier in den Rückspiel, sondern IB wieder daheim, wieder gegen Lausanne. Ja, ich würde sagen, wieder 4-2. Das mal einfach das Sibachö mit dem Hattrick, nicht den Somme. Ja, die müssen ja also irgendwie schauen, dass die da auch glücklich bleiben.
Ja, dann bleibe ich bei meinem Standard-Tipp für die Super League, nämlich 0-0.
Das wird toll. Wir freuen uns, danke fürs Zuhören, abonnieren, verzeiht uns, dass wir einmal mehr nicht kurz gewesen sind. Und weiss nicht. Unterstütze den FC Unterstrasse mit irgendwie Geldbeträgen oder sonstigen Hilfsangeboten. Wäre der Moment.
Einfach Daumen drücken, lange Tau. Danke vielmals.
Danke fürs Zuhören.